Ich habe euch einfach mal eine Uhr mitgebracht, weil das für mich ein Symbol dafür ist, dass wir immer wieder auch darauf warten, dass Gott handelt, und manchmal verstreichen die Sekunden, die Stunden, die Tage, die Wochen und vielleicht sogar die Jahre, und wir warten trotzdem noch auf Gott. Wir warten darauf, dass er eingreift, dass er sich überhaupt zeigt, dass er erlebbar ist. Ich warte sehr oft darauf, dass Gott verändert, dass er Heilung schenkt, dass er Herzen verändert. Und so manches Mal macht mich das Warten ganz schön kirre, macht mich unsicher, macht mich ungeduldig und lässt mich fragend zurück. Und manchmal ist es auch so, dass das Warten ganz kurz nur ist. Ich spreche ein Gebet aus und schon sehe ich Gottes Handeln. Schon verändert sich mein Herz, verändert sich mein Alltag, verändern sich die Menschen um mich herum. Gerade vorhin hatte ich die Situation, dass ich gebetet habe, so wie Gabi es auch am Anfang des Gottesdienstes gesagt hat, zeig dich einfach Gott, heute hier in diesem Gottesdienst. Und dann kam ein Lichtstrahl wieder hier in den Saal und schon dachte ich, ja, Gott ist da und er ist erlebbar und ich wünsche mir mehr davon. Ich wünsche mir mehr zu erleben, dass Gott die größte Kraft dieser Erde ist. Und dennoch, obwohl wir das wissen, dass Gott so viel Kraft hat, in dieser Welt zu wirken, verbringen wir auch viel Zeit mit Warten. Warten auf ihn. Das ist der Losungstext für den Freitag gewesen. Ich habe ihn euch nochmal mitgebracht als Vers. Das steht in der Luther-Übersetzung, deswegen habe ich das ausgewählt, weil ich glaube, dass die Wortwahl dort sehr, sehr gut ist. Harre des Herrn. Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Viele von den modernen Übersetzungen, die wählen ein anderes Wort in diesem Zusammenhang. Ich mag das Wort harren, denn das bedeutet für mich, oder das beinhaltet für mich auch dieses Ungeduldige. Für mich ist Harren auch etwas, was nicht so einfach ist, was nicht einfach so von alleine passiert, sondern Harren ist in meiner Wortwahl oder in meiner Realität ein Warten, das ich ganz bewusst erst lernen muss. Wir leben ja in einer sehr, sehr schnellen Welt. Gut, wir kennen diese Welt oder ihr kennt diese Welt noch ganz anders, viele von euch. Ich habe letztens in dem Theaterstück auch einen Moment gehabt, da hat eine Jugendliche gesagt, sie würde die Welt gern mal ohne Handy erleben. Und dann habe ich gedacht, ja, da musst du eigentlich nur ganz, ganz viele von deinen Eltern oder sogar mich oder auch Großeltern fragen, die wissen, wie diese Welt mal funktioniert hat ohne ein Handy. Und auch in meiner eigenen Erinnerung, vielleicht geht es euch auch so, unsere Erinnerung ist ja manchmal so, dass sie auch etwas eingetrübt ist, dass sie etwas verwaschen ist, sich auch ein bisschen verändert. Aber in meiner Erinnerung war die Zeit wirklich früher langsamer, ist langsamer vergangen. Ich habe mal ein bisschen über unseren Alltag nachgedacht. Es ist ja so, wir haben ein sehr bequemes Leben momentan. So erlebe ich das. Viele von uns machen das auch mittlerweile. Wir bestellen etwas und innerhalb von 24 Stunden ist die Bestellung vor unserer Haustür. Nachrichten bekommen wir innerhalb von mehreren Sekunden und sogar Nachrichten, die vom anderen Ende der Welt geschickt werden, können innerhalb von Sekunden bei uns eintrudeln. Auch das Warten auf einen Brief ist eigentlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil ja E-Mails und SMS und was es alles für Nachrichten gibt, so schnell uns erreichen. Wir müssen nicht mehr warten. Auch die meisten Menschen sind gut den ganzen Tag zu erreichen. Wir müssen nicht mehr darauf warten, sondern wir können Menschen ganz schnell einfach anrufen und sofort unser Anliegen mit ihnen klären. Ich kann jeden Film online jederzeit anschauen, auch Lebensmittel kann ich zu jeder Jahreszeit, zu jeder Saison einfach so kaufen gehen. Und das, was dann auch damit zusammenhängt, ist, dass unsere Wartefähigkeit immer weniger wird. Ich weiß nicht, wie das euch geht, ich kenne das bei mir selber. Ich laufe durch den Supermarkt, kaufe ganz schnell ein und dann sehe ich die Schlange an der Kasse. Warten. Ich bin schlecht im Warten und ich werde gefühlt immer schlechter im Warten. Und auch das Warten zum Beispiel auf die Deutsche Bahn ist eines der Lieblingsbeschwerdethemen von uns Deutschen mittlerweile geworden. Wir können einfach nicht mehr gut und geduldig warten, ist mein Eindruck. Und da ist dieser Bibelvers dann doch auch ein ganz schöner Kontrast. Denn diese Worte strahlen ja eine Ruhe und eine Gelassenheit aus, die mir ganz oft fehlt im Alltag. Harre des Herrn. Und dann steht da ja auch noch, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Also das bedeutet, warte und sei dabei auch noch gut drauf. Schwer, für mich schwer. Warte und bewahre deine Gelassenheit. In der Elberfelder steht da sogar, und dein Herz erweise sich als mutig. Also, warte und erweise dich dabei als mutig. Die NGÜ übersetzt, sei stark und dein Herz fasse Mut. Es gibt im Deutschen ein Sprichwort, da musste ich sehr, sehr stark dran denken in der ganzen Vorbereitung. Vielleicht habt ihr auch schon an das Sprichwort gedacht. In unserer Familie ist die Version so, hoffen und harren tun nur Narren. Oder hoffen und harren macht manchen zu Narren. Also das beinhaltet diese Ungeduld, die wir als Menschen, denke ich, zu jeder Zeit, zu jedem Jahrhundert trotzdem auch inne hatten, dieses hoffen und harren tun nur Narren. Das bedeutet ja, wer nur darauf wartet, dass etwas passiert, der wird nicht weit kommen. Wie ist das? Sind wir Christen eigentlich so? Es trifft das auf uns zu, dieses Sprichwort, dass wir Narren sind, weil wir auf einen Gott warten, der so unendlich weit weg erscheint manchmal und so wenig sichtbar ist? Machen wir uns was vor, wenn wir sagen, wir warten auf Gott, wir warten darauf, dass etwas passiert. Und das meine ich nicht als rhetorische Frage. Das meine ich als eine Frage, die mich wirklich bewegt. Machen wir uns etwas vor, wenn wir auf Gott warten und uns einreden, dass er handelt? Ich glaube, diese Frage entsteht ganz automatisch, wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der eben Warten und Geduldigsein nicht mehr dazugehört. Wenn das Warten und das Geduldigsein irgendwie etwas Fremdes, etwas nicht mehr Nachvollziehbares ist. Und ich bin auch so, dass mich die Hoffnungen, die manche Menschen in die Ewigkeit hineinlegen, und sagen, auch wenn es hier auf der Erde nicht passiert, in der Ewigkeit wird dann endlich alles gut und alles gerecht und alles wunderbar, dass mich dieses Warten auf die Ewigkeit auch manchmal ganz schön herausfordert und nicht immer tröstet. Mich tröstet zu wissen, dass Gott dastehen wird mit offenen Armen und sagen wird, da bist du, mein geliebtes Kind. Und auch wenn wir Trauerfälle in unserer eigenen Gemeinde nicht verhindern können, ist es für mich die größte Freude zu wissen, Gott empfängt alle unsere lieben Geschwister und wartet auf sie mit offenen Armen. Was bedeutet das für uns hier auf dieser Erde? Das Warten, ist es ein Warten nur allein auf die Ewigkeit bezogen, auf den Tod oder auf die Wiederkunft Jesu? Ich glaube, dass es ganz, ganz viel mehr ist als nur das Warten, dass das Leben hier vorbeigeht. Warten wird gelernt sein, das war mein erster Punkt. Und der zweite Punkt, den ich für mich als so treffend und wichtig empfunden habe, ist, auf was warten wir denn eigentlich? Ich habe einen Psalm gefunden, der sehr aus meinem Herzen gesprochen hat in der ganzen Vorbereitungszeit, in dem Nachdenken über das Thema Warten, und das ist der Psalm 130. Den wollte ich euch gerne vorlesen. Und ich habe ganz bewusst den ganzen Text nicht jetzt auf die Folie gemacht, weil ich gerne wollte, dass die Worte für sich sprechen und dass sie vielleicht in diesen Raum hier hineinkommen und dort nachhallen. Aus der Tiefe schreie ich zu dir, Herr. Herr, höre meine Stimme. Schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch von dir bestehen, o Herr? Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Ich hoffe auf den Herrn. Ja, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen, ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Diese zwei Verse, Vers 5 und 6, das sind die, die mich am meisten berührt haben in diesem ganz, ganz kurzen Psalm. Ich hoffe auf den Herrn, ja, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Wort, nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen. Ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen. Da steckt diese Sehnsucht nach dem Warten auf Gott ganz tief drinne. Wir wissen nicht, wer diesen Psalm geschrieben hat. Der Psalm ist wahrscheinlich ein Psalm, der ein Wegpsalm war. Ein Lied, das auf der Wallfahrt, also auf der Suche nach Gottes Gerechtigkeit, auf der Suche nach Gottes Eingreifen, auf der Suche nach Gottes Sichtbarwerden. Dort ist dieser Psalm wahrscheinlich immer wieder gesungen worden vom Volk Israel. Und was dieser Vers für mich ganz, ganz besonders an einen Schatz beinhaltet, ist der Vers 6, wo steht: Ich sehne mich nach Gott wie die Wächter nach dem Morgen. Und das bedeutet, die Wächter, das ist dieses Bild, dass die Wächter auf die Sonne warten. Die Nachtwächter, die darauf warten, dass der nächste Tag beginnt. Dass die Sonne endlich am Horizont auftaucht, dass ihr Dienst ein Ende hat. Und das Schöne an der Sonne, das Schöne am Morgen ist, dass er jeden Tag beginnt. Also die Wächter warten nicht auf ein lange noch zu erwartendes Ereignis, sondern sie warten einfach auf den nächsten Morgen. Ich habe auch so einige Unruhe durchmachte Nächte hinter mir mal irgendwann immer wieder. Und da weiß ich, wie das ist, wenn man merkt, der nächste Tag beginnt. Man hat die Nacht geschafft. Und da musste ich dran denken, als diese Wächter hier ja erwähnt werden, dass sie auf Gott warten wie die Wächter auf die Sonne, die einfach die Erlösung schenkt. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr in der Bibel mal immer wieder einfach so versucht, euch einen ganzen Überblick zu schaffen, dann merkt man ja manchmal, dass die Bibel voll ist von Dingen, von denen man eigentlich nie wirklich etwas wahrgenommen hat. Und so ging es mir auch mit dem Warten, als ich in die Bibel hineingeschaut habe und überlegt habe, wo ist denn eigentlich das Warten überall in der Bibel? Und dann habe ich gemerkt, die Bibel ist voll von Menschen, die warten. Von Menschen, die warten mussten. Denkt an die Geschichte von Abraham und Sarah, die wirklich jahrzehntelang auf ihren versprochenen Sohn warten mussten, jahrzehntelang auf ein Kind zu warten, das nicht sich anzukündigen verspricht. Oder Josef, der wirklich jahrelang im Gefängnis saß, bevor ihm endlich Gerechtigkeit widerfahren ist. Er saß jahrelang. Für uns ist das ja immer schön. Wir lesen diese ganze Geschichte und diese jahrelangen Jahre des Gefängnisses, die können wir in einem Satz überspringen und dann geht das nächste Ereignis los. Aber für die Realität von Josef war das ein langer, langer Prozess, bis endlich Gerechtigkeit kam. Noch eine Person möchte ich hier besonders betonen, eine, die mir erst in unserem Hauskreis aufgefallen ist, was das eigentlich für eine beeindruckende Frau gewesen ist. Und das ist Hannah gewesen, die im Tempel darauf wartete, dass endlich der Retter der Welt kommt. Und diese Frau, wir wissen ganz, ganz, ganz wenig von ihr, aber wir lesen einige kurze Sätze und in denen steht, Hannah verbrachte ihr ganzes Leben damit im Tempel zu beten und zu warten, dass der Retter kommt. Wir wissen nicht, wie viele Jahre sie gewartet hat. Wir kennen nur das Ereignis, als ihr Warten endlich erlöst wurde. Als sie gesehen hat, das ist das Kind, das mein Warten endlich beenden wird. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, was eigentlich unsere Erwartungen an Gott sind zum Thema Warten. Auch in der FIOKO, wo ich mit unseren Jugendlichen am Pfingsten war, ging es um das Thema Warten. Und da hat einer der Referenten auch gesagt, wir wünschen uns immer so sehr, dass unser Leben voll ist von ganz tollen Ereignissen, dass wir eigentlich von wunderbarem Ereignis zum nächsten wunderbaren Ereignis kommen. Und dass diese Zeitspanne zwischen Highlight und Highlight am besten ganz kurz ist. Also eigentlich von einem wunderbaren Tag in den nächsten, von einem erhebenden Moment in den nächsten direkt reinkommen. Aber die Realität, auch wenn ich mein Leben angucke, ist, und das ist, denke ich, von Gott ganz, ganz bewusst so gemacht, dass zwischen diesen ganz, ganz wichtigen Ereignissen in unserem Leben auch oft einfach Alltag ist. Alltag, der dazwischen ist und der das Leben ausmacht. Mein letzter Gedanke für diesen zweiten Punkt ist, dass ich merke, dass Gott offensichtlich ein ganz anderes Zeitverständnis hat als ich. Wenn ich mir alleine anschaue, wie lange Jesus jetzt schon auf sich warten lässt mit seiner zweiten Ankunft. Er hat ja bei Himmelfahrt zu seinen Jüngern gesagt, ich komme bald wieder. Und dieses bald, das zieht sich jetzt schon 2000 Jahre hin. Also das ist ein kleiner Indikator dafür, dass Gottes Zeitverständnis ein ganz anderes als mein bald ist. Und Gott hat ja auch alle Zeit der Welt. Gott vergisst nicht, er hat nur alle Zeit der Welt. Anders als ich. Ich habe keine Zeit. Aber Gott hat alle Zeit der Welt und die nutzt er. Ich möchte hier nur einen kleinen Teil noch einschieben, das ist mir wichtig. Wir sind ja schnell dabei, Antworten irgendwie zu suchen, die in der Bibel die schnellsten Antworten zu scheinen seinen. Und eine Antwort auf das Thema Warten ist, Warten formt uns. Oder Warten ist gut für uns, denn Warten hilft uns, besser zu werden. Ich habe gemerkt, es gibt verschiedene Arten zu warten. Das hoffnungsvolle Warten, das im Psalm 27 erwähnt wird, das freudige Warten, ja, das formt mich und das macht mich zu einem besseren Menschen, zu einer Christin, einer Jüngerin, die wirklich zu Gott, ja, zu Gott eine gute Beziehung führen kann. Es gibt aber auch das Warten, das Traurige, das Zermürbende, das Warten, das unglücklich macht, das resigniert und das auch lähmt. Mein dritter Punkt, das ist das, den habe ich hier drauf gemacht, warten heißt nicht nichts tun. Das ist für mich eine große, große Lernerfahrung gewesen, dass warten nicht bedeutet, ich stelle mein Leben aufs Abstellgleis und warte, dass Gott endlich handelt, dass Gott endlich einschreitet und mir sagt, was ich tun muss. Das ging mir zum Beispiel so nach meinem Abitur. Da hatte ich den Eindruck, ich muss jetzt einfach warten, bis Gott sagt, was ich tun muss. Aber hat er nicht. Hat nicht gesagt, Deborah, jetzt gehst du dahin. Das ist mein perfekter Plan. Das hat er nicht gemacht. Ich kenne einige wenige Menschen, wo er das gemacht hat. Bei mir war es andersrum. Da habe ich ganz oft den Segen und Gottes Zuspruch sinnbildlich seine Hand auf meiner Schulter gespürt, wenn ich endlich losgelaufen bin. Wenn ich endlich den Mut gefasst hatte, zu sagen, so, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand und ich entscheide, dass ich jetzt in diese Richtung gehe, obwohl ich nicht weiß, ob es wirklich die richtige ist oder ob, was da auf mich wartet. Bei der Vorbereitung auf diese Bibel, auf diese Predigt, habe ich an ein Theaterstück gedacht. Und Gabi, du hast ja auch gesagt, Gott kann auch in Theaterstücken sprechen, auch in Büchern. Und vielleicht habt ihr bei dem Titel der Predigt Warten auf Gott an das sehr, sehr bekannte Theaterstück Warten auf Godot gedacht. Das ist ein Theaterstück von Simon Beckett aus den Nachkriegsjahren. Und dieses Stück ist ein sehr innovatives Theaterstück, denn dort verbringen zwei Männer, 2 Stunden lang damit einfach zu warten, auf der Bühne. Sie warten auf einen unbekannten Godot, der kommen soll und Erlösung bringen soll für ihre Probleme, aber er kommt einfach nicht. Und in diesem Stück geht es eigentlich die ganze Zeit auf dieses Warten, das blockiert. Das Warten, das einen daran hindert, loszugehen. Das Warten, das einen daran hindert, sich neu zu orientieren. Und ein Schlüsselvers in diesem Theaterstück ist die ganze Zeit: Da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Nichts zu machen. Ich habe ja gesagt, die Bibel ist voll von Menschen, die warten. Diese Menschen, die ich euch vorhin erwähnt habe, die haben aber ihre Wartezeit nicht untätig verbracht. Wir lesen von keinem einzigen dieser Menschen, dass sie einfach sich auf einen Stein gehockt haben und gewartet haben, sondern sie haben immer etwas getan mit ihrer Zeit. Josef hat im Gefängnis mit seinen Mitgefangenen gelebt, gearbeitet, gebetet und er hat ihnen geholfen. Er hat ihnen ihre Träume gedeutet, er war ihnen Beistand und er hat sich auch in der Hierarchie hochgearbeitet. Hanna hat auch in ihrer Zeit im Tempel sich für andere Menschen eingesetzt, hat mit Menschen ganz, ganz viele Gespräche geführt, so erscheint das auf jeden Fall in diesen kurzen Versen. Auch bei Ruth, die ja lange Zeit warten musste, dass endlich wieder Familienzugehörigkeit und Anerkennung auf sie kommt, hat gearbeitet. Viele Menschen haben die Zeit mit wirklich elementar wichtigen Tätigkeiten verbracht, als in ihrem Leben Stillstand herrschte. Und das habe ich daraus gelernt, dass Warten auf Gottes Eingreifen, dass Gott Heilung schenkt, dass Gott neue Perspektiven schenkt, neue Hoffnung schenkt, dass das Warten immer auch ein Auftrag Gottes für mich sein kann, mein Leben trotzdem in die Hand zu nehmen und Verantwortung für mein Leben wahrzunehmen. Und nicht zu sagen, ich warte darauf, dass Gott mir sagt, was ich tun soll in meinem Leben. Das ist der dritte Vers, den ich euch nochmal mitgebracht habe, als letztes. Na, reagiert nicht. Vielleicht kannst du weiterschalten, Andi. Da steht im letzten 1. Korinther 15, 58, das war der Vers, der mir da sehr geholfen hat. Da schreibt Paulus zu seinen Geschwistern ganz am Ende des Korintherbriefes: Daher, meine geliebten Brüder, und ich denke, er meinte auch die Schwestern, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn. Da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und er meint auch genau mit dieser Tätigkeit, mit dieser Mühe und dem Werk, meint er, in der Zeit, wo ihr auf den Herrn wartet, seid fest in dem Werk des Herrn. Das heißt, tut etwas, mach etwas. Für heute Morgen soll das die drei Punkte gewesen sein. Ich merke, mein Kopf ist voll. Ich muss wahrscheinlich nochmal darüber predigen, um das alles in geordnete Bahnen zu bringen. Aber für heute Morgen soll es das gewesen sein. Ich merke, dass das Warten mich verändert hat in meinem Leben, dass ich viel, viel aus dem Warten gelernt habe, dass ich manchmal überrascht wurde, wie kurz die Wartezeit doch dann am Ende war. Und ich habe aber auch immer noch Sachen, wo ich auf Gottes Eingreifen warte, schon mehrere Jahre lang. Für mich war eine Sache immer besonders wichtig, mich an Gott festzuhalten während des Wartens und zu sagen, du hast mir versprochen, dass du Gutes für mein Leben möchtest. Ich halte an diesem Versprechen fest. Und auch ein Satz, den ich immer wieder im Gebet zu Gott sage, ist, ich warte immer noch, Gott. Ich stehe hier immer noch und warte, dass du etwas tust. Amen.